Hallo alle miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Heiligabend-Gottesdienst. Ich weiß, das ist ein bisschen jetzt so eine undankbare Zeit für mich. Ihr seid bestimmt schon alle müde, könnt schon nicht mehr. Und jetzt kommt der und predigt hier 2 Stunden noch, gell? Nee, so lange wird es nicht. Also ich will euch beruhigen. Ich weiß, das ist so eine Zeit, wo man denkt, jetzt könnte ich mal aufstehen, jetzt drückt die Blase, jetzt kann man mal wieder aufs Klo was trinken und genau 18,5 Minuten wegbleiben, bis der fertig ist und dann komme ich wieder und dann passt alles. Ich bitte euch, wer Kraft hat und Geduld mit mir, bleibt sitzen und hört zu. Ist wichtig, hier geht es um alles, ja? Hier geht es einfach um alles, was das Leben betrifft und was das Leben auch lebenswert macht, natürlich. Und es geht hier ums ewige Leben. Es geht um deine und meine Seele. Deswegen, wenn du jetzt gehen willst, dann bleib sitzen, okay? Bleib sitzen, hör zu. Warte, bis ich fertig bin. Danach können wir immer noch gehen. Wir feiern heute Heiligabend-Gottesdienst und ich frage mich immer, was bedeutet dieser Heiligabend? Was ist der Begriff Heiliger Abend oder Heilige Nacht? Was passiert dort? Was war dieses Ereignis? Und wir wissen, dass in dieser heiligen Nacht ist etwas geschehen, das war vollkommen unnatürlich und außergewöhnlich. Unnatürlich und außergewöhnlich. Und dieses Ereignis von Jesu Geburt, es wurde schon lange angekündigt, bevor er überhaupt geboren wurde, ja? Das sehen wir, die Bibel widerspricht sich niemals selbst. Er wurde vorher schon angekündigt und es ist 1:1. Genauso wie es angekündigt wurde, so ist es eingetroffen. Und ich will euch das lesen, das steht in Jesaja 9, achtet auf die Worte, damit ihr versteht, damit ihr raushört, was da passiert. Und zwar steht da in Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Wir wissen, die Bewohner haben ein Licht gesehen. Von welchem Licht ist hier die Rede? Wir reden von diesem Stern, der den drei Weisen den Weg nach Bethlehem gezeigt hat, wo Jesus in der Krippe liegt. Wo Jesus in der Krippe liegt. Ihnen ist ein Licht aufgeleuchtet, denen, die dem Tod preisgegeben waren, denen, die im Tod leben oder auf ihn hinzuleben. Sie haben aber einen Hoffnungsschimmer, ein Licht, ein kleines Licht, das Hoffnung gibt, das Rettung schenken kann. Und ihnen den Weg weist. Und ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium. Da lesen wir nämlich auch die Geschichte von Jesu Geburt. Da lesen wir sie ganz detailliert in Lukas 2, 6 bis 7. Und schaut mal, was da passiert. Es geht jetzt um die Geburt. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Wer? Maria sollte ein Kind gebären. Diese Tage kommen langsam nun. Ja? Ich denke, die Frauen unter euch, die hier sitzen, die wissen ungefähr, okay, 9 Monate ist man schwanger, aber langsam bahnt sich das an, langsam kommt das Kind. Und wir wissen, die Zeit, dass das Kind jetzt kommt, die ist langsam angebrochen, die bricht jetzt an. Und was passiert? Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Für sie war kein Raum in der Herberge. Dieses Kind liegt gewickelt in Windeln in der Krippe drin. Darf ich euch fragen, ist das ein spektakulärer Eintritt in diese Welt? Ist es so spektakulär, wie Jesus, der König und Herrscher des Universums, wie er in diese Welt hineintritt? Eingewickelt in Tüchern, in einem Stall, liegend in einer Krippe, wo die Tiere noch unterwegs sind. Jeder, der aus Russland ist oder in Russland war, so wie ich, hat mir nicht gut gefallen. Da haben die noch einen Stall, da haben die ihre Tiere, riecht nicht so gut. Da liegt dieses Kind drin, ein wirklich unspektakulärer Eintritt. Ist das der König der Welt? Ist das der Schöpfer des Universums, der Herrscher über alle, über alles, was lebt? Der liegt da drin. Und ich sage euch, hier in dieser Nacht, in dieser heiligen Nacht, da passierte etwas Unmögliches. Es passierte etwas, das eigentlich mit menschlichem Verstand nicht begreifbar ist. Und ich sage euch, wenn ihr versucht es zu begreifen, ihr werdet daran scheitern. Deswegen nehmen wir es so an, wie es ist. Was ist da passiert? Das sagt uns auch Jesaja, der Prophet, der von diesem Eintritt, von diesem Sohn redet, von diesem Licht, das in die Welt kommen soll. Von diesem Licht sagt er nur ein paar Verse weiter im selben Kapitel, denn ein Kind ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ich weiß nicht, ob euch das hier aufgefallen ist. Schaut mal nach vorne. Der Satz sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist doch irgendwie doppelt, oder? Warum steht es doppelt drin, zweimal drin? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das reicht doch, wenn man es einmal schreibt, oder? Hat die Bibel das jetzt mit Absicht gemacht? Ha, Hauptsache viel mehr Seiten, dass die Leute da mehr zu lesen haben. Packen wir noch ein paar Wörter rein. Nein, auf keinen Fall, denn jedes Wort hat einen Sinn. Was bedeutet das? Es bedeutet, das Kind, das uns geboren ist, zeigt uns die menschliche Seite dessen, was passiert ist. Die menschliche, die natürliche, die biologische und fleischliche Seite. Ein biologischer Prozess, den wir kennen, ja, dass ein Kind geboren wird. Außer mit einer Ausnahme, dass Maria eine Jungfrau war. Ja, dass Maria noch keinen Mann hatte, noch nicht verheiratet war. Sie war noch eine Jungfrau. Und hier kommt im Zuge dessen das Göttliche ins Spiel. Denn was sagt das Göttliche? Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind ist uns geboren. Das ist das Biologische, das Natürliche. Es wird uns ein Kind geboren, aber ein Sohn. Und mit dem Sohn ist der Sohn Gottes gemeint. Der Sohn wird uns gegeben. Der Sohn wird uns überreicht, gegeben als ein Geschenk, welches man annehmen darf, ja. Das zeigt uns die göttliche Seite und es ist nicht so, dass, naja, das ist ja ein Kind in der Krippe und das ist ja noch so klein und schwach. Okay, als Jesus dann größer war, da hatte er die volle Herrlichkeit. Nein, denn in dem Moment, als Jesus in diese Welt hineintritt, ist er schon zu 100% Gott. Zu 100% hat er seine Herrlichkeit, die Gott hat. Ohne Ausnahme ist diese Herrlichkeit in diesem Kind. Es ist Gottes Sohn, der hier in der Krippe liegt. Die gesamte Gottheit, der Mächtigste der Welt, der Schöpfer des Universums, derjenige, der dir und mir Sünden vergeben kann durch seinen Tod, der liegt dort in der Krippe. Und ich weiß nicht, ob wir uns das schon mal vorgestellt haben. Denn wir lesen, dass es ein natürlicher Prozess war, eine natürliche Geburt. Und wir müssen uns vorstellen, dass in dem Bauch von Maria ist ein kleiner Embryo, ja? Ein Embryo, der 9 Monate heranwächst. Und diese kleine Zelle, die sich bei Maria im Bauch befindet, hat die vollkommene Herrlichkeit Gottes. Durch und durch. Ist nicht so, ist klein und winzig. Die Gottesherrlichkeit kommt erst, wenn Jesus 30 wird oder wenn er dann seinen Dienst antritt. Nein, im Zeitpunkt, wo Maria vom Heiligen Geist schwanger wurde, war Gottes Herrlichkeit im Bauch von Maria. Aber wie funktioniert das? Ich muss das keinem von euch erzählen. Wir alle wissen, wie Kinder zustande kommen. Ja? Ein Mann und eine Frau haben einen Geschlechtsverkehr, die Eizelle wird befruchtet und dann entsteht ein Kind, wächst heran durch Zellteilung und so weiter. Und 9 Monate später haben wir einen Menschen, ja. Aber wie kann jetzt in diesem Bauch von dieser Frau noch ein Leben entstehen, wo sie doch noch keinen Mann hat? Ja, viele würden sagen, ja, die ist fremdgegangen, das hat man nur nicht gewusst. Die Bibel bezeugt uns, nein, der Heilige Geist ist in sie hineingekommen und hat ihr Leben geschenkt. Und das ist nämlich die Eigenschaft. Gott hat Macht über Leben und Tod. Gott kann neues Leben schaffen, wo kein Leben vorhanden ist oder wo nicht mal das Potenzial oder das Fundament gelegt ist, um Leben zu schaffen, kann Gott Leben machen. Gott erschafft Leben, wo kein Leben da ist. Und ich sage euch, wisst ihr was, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist Evangelium, Leben zu bekommen. Leben zu bekommen durch Jesus Christus, Gottes Sohn. Und wir lesen, wenn wir wieder zurückgehen in Lukas, diese Weihnachtsgeschichte, die Geschichte, wie er in diese Welt hineintritt, da lesen wir im zweiten Kapitel in 10 und 11 folgende Worte. Ich möchte sie euch vorlesen. Lukas 2, 10 bis 11. Was sagt uns da der Schreiber? Passt auf. Der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Und jetzt kommt's, denn siehe, ich verkünde euch große Freude. Ach super, große Freude, ja, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Was ist da jetzt so besonders dran? Wo ist da das Highlight, der Höhepunkt? Was können wir da rausnehmen? Wie kommt es zustande? Und er sagt weiter in Vers 12, und das ist ein Zeichen für euch. Das soll ein Zeichen sein für euch. Und zwar welches Zeichen? Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Das ist das Zeichen für den Sohn Gottes. Das ist das Zeichen, welches wir bekommen. Jesaja schreibt auch darüber und sagt, wisst ihr was, das ist das Zeichen. Die Jungfrau wird einen Sohn gebären. Die Jungfrau bekommt einen Sohn, er wird in Bethlehem sein, das ist das Zeichen. Für was? Jetzt wisst ihr, der Messias ist in diese Welt eingetreten. Der Christus ist jetzt in dieser Welt. Die Menschen wollten das nämlich früher wissen. Ja, wann kommt der Messias? Wir lesen so viele Textstellen, wo irgendwie prophezeit wird, da kommt einer, da wird einer geboren. Wann passiert es jetzt? Die waren ungeduldig. Und er sagt, weißt du was, das soll ein Zeichen sein, wenn die Jungfrau schwanger wird, ein Kind bekommt, ist das ein Zeichen für euch. Es wird in der Krippe liegen, dort in Bethlehem. Wir sehen, Leben entsteht, wo kein Leben entstehen könnte. Aus unserer Sicht, aus unserer Denkweise kann da nichts passieren. Wisst ihr, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, eine Frau, ja, ich bin schwanger, aber ich hatte noch nie Geschlechtsverkehr, ja? Dann würden wir diejenige auslachen, weil wir sagen, das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Aber wir sehen, in dieser Nacht ist es möglich geworden, weil der Geist, weil Gott Leben schaffen kann. Und dieses Leben ist Jesus Christus selbst. Das schreibt uns auch der Johannes. Wenn er sein Evangelium uns weitergibt, schreibt er Folgendes in Vers 4 und 5. In ihm, in wem? Jesus Christus. War das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Er selbst, Jesus Christus, ist das Leben. Er ist das Leben und wurde zum Licht der Menschen. Hier sehen wir wieder das Leben und das Licht. Ein Licht ist uns aufgeleuchtet, es ist Jesus Christus selbst. Und er hat die Eigenschaft, er kann Leben schenken. Was ist nur das Problem? Vers 5, die Finsternis hat es nicht begriffen. Wenn die Bibel von der Finsternis redet, dann redet sie oft von der Sünde. Und die Sünde meint den Menschen selbst. Da kommt der Herrscher des Universums, der König der Welt in diese Welt hinein. Aber was? Die Menschen verstehen es nicht. Die verstehen es nicht. Es versteht keiner, was das mit diesem Jesus auf sich hat. Oder besser gesagt, es will keiner verstehen. Keiner will das verstehen. Warum? Warum will es keiner verstehen? Die Bibel gibt uns da einen Grund dafür, weil jeder Mensch seine Sünde liebt. Der Mensch liebt seine Sünde. Ich lese euch aus Johannes 3, 19. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und jetzt was? Super, das Licht ist da, Jesus ist da, wir freuen uns, wir glauben an ihn, wir verherrlichen ihn, der König ist endlich da. Nein, die Bibel sagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was war die erste Tat, als Jesus in diese Welt kommen wollte? Der König Herodes bekommt Wind davon und will ihn umbringen. Ja? Die Finsternis, die Menschen verstehen es nicht, sie wollen es nicht verstehen. Sie wollen es nicht verstehen. Ja, nee, das ist meine Privatsphäre. Das geht denen gar nichts an, was in meinem Leben ist, ja? Was ich da und da gemacht habe, das soll niemanden angehen, vor allem nicht Jesus. Das Geschenk, das würde ich schon annehmen, das hört sich ja richtig gut an, dass Jesus in die Welt gekommen ist und der will uns ewiges Leben schenken, das hört sich super an, ja? Aber mich ihm anvertrauen, das will ich nicht. Mein Leben hier auf der Erde für ihn leben, das will ich nicht, ja? Da sehen wir wieder uns Menschen, ja, ich will alles rausziehen, was gut ist, aber was dafür geben, das will ich nicht. Darum fragen wir auch immer irgendwo, ob es was umsonst gibt, gell? Gibt es da was umsonst? Ja, dann bin ich gleich dabei. Das ewige Leben ist ein Geschenk für uns, aber es fordert uns, unser Leben zu verlieren, unser Leben hinzugeben. Wisst ihr, Jesus spricht in Matthäus, in seiner Bergpredigt, spricht er darüber, was es mit den Menschen auf sich hat, unter denen bestimmt auch hier ein paar sind, die immer mal wieder zum Gottesdienst kommen, die sich zwei Termine merken, Herrn Ostern und Weihnachten. Ja, das sind zwei wichtige Termine, da sollte ich eigentlich kommen, da bin ich dann auch hier. Und ich stehe auf, ich singe die Lieder mit, schöne Lieder, schön geschmückt, alles super. Ich mache die Augen zu, wenn die Leute beten. Solche Leute, zu solchen Leuten spricht Jesus, die meinen, dass sie Jünger Jesu sind, dass sie seinen Namen verkündigen. Und wisst ihr, was er ihnen sagt? Er sagt ihnen, nicht jeder, in Matthäus 7, 21, wer es nachlesen will, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, an jenem Tag, welchen Tag meint er damit? Er meint den Tag des Gerichts. Er meint den Tag, wenn alle Menschen vor Jesus stehen werden, ja? Und das ist sicher wie der Tod, dass du vor Jesus stehen wirst. Dann werden die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Um das für euch zu übersetzen, ja, sind wir nicht sonntags zur Kirche gegangen? An Ostern und Weihnachten, ich saß da? Du hast den Beweis, ich war da? Habe ich nicht auch gespendet immer mal wieder? Oder nichts dagegen gesagt, dass meine Frau geht oder mein Mann geht? Okay, ich bin halt mitgegangen, war halt dabei, habe zugehört, ein paar Lieder mitgesungen. Wisst ihr, was Jesus zu solchen Menschen sagen wird? Und das sind nicht meine Worte, das sind nicht meine Worte, das sagt Jesus selbst. Er sagt, dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch noch nie gekannt. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich kenne dich nicht. Denn wen kennt er? Er kennt die. Er kennt die, und es sagt er, die den Willen des Vaters tun. Wisst ihr, was der Wille des Vaters ist? Mit dem Vater ist Gott, der Allmächtige, gemeint. Der Wille des Vaters ist, seinen Sohn zu verherrlichen. Der Wille des Vaters ist, Jesus Christus zu verherrlichen. Und wenn du es nicht machst, dann tust du nicht den Willen des Vaters. Dann tust du nicht den Willen des Vaters. Wir wissen, es ist die Wahrheit, dass wir vor Gott stehen werden. Und wird er sagen können, du bist mein Kind, du hast für mich gelitten, du hast dein Leben für mich gelebt, oder wird er sagen, dich kenne ich nicht? Wisst ihr, was auf dieses dich kenne ich nicht folgt? Auf dieses dich kenne ich nicht folgt das unausweichliche, unwiderrufliche und das nicht entfliehbare Gericht. Das Gericht, das über jeden Menschen ausgeschüttet wird nach den Taten, die er vollbracht hat. Das hört sich ja jetzt so an, ha, dann müssen wir nur gute Sachen machen. Wenn wir gute Sachen machen, dann können wir in den Himmel, ja? Wisst ihr, was die einzig gute Sache ist in Gottes Augen? Die einzig gute Sache in Gottes Augen, die man tun kann, ist zu sagen, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ich ein Sünder bin und Jesus brauche für das ewige Leben. Und ich weiß, die Worte, die klingen hart, gell? Das habt ihr wahrscheinlich nicht gedacht, so, ah, super Tag, Heiligabend, heute komme ich hier rein und dann redet der sowas. Hallo, du machst doch die ganze weihnachtliche Stimmung kaputt. Das darf man doch nicht sagen hier vorne. Weil das ist viel zu hart. Das ist das, was die Bibel sagt. Das waren nicht meine Worte. Das will ich euch nur nochmal wiederholen. Das sagt die Bibel, dass das der Fall sein wird. Und vielleicht bin ich jetzt in manchen Augen unsympathisch geworden, dass sie sagen, ah, wenn ich weiß, in 2 Jahren predigt er wieder, dann komme ich nicht. Aber ich sage euch, nächstes Jahr wird es die gleiche Botschaft sein. Nächsten Sonntag wird es die gleiche Botschaft sein. Die Botschaft ist seit 2000 Jahren gleich und die wird die nächsten 2000 Jahre gleich bleiben. Die wird sich nicht verändern. Und jetzt, interessant, wir singen ständig Freudenlieder. Freude, große Freude leuchtet aus der Nacht und wir sind alle so froh. Und wir dürfen froh sein. Glaubt mir, wir dürfen froh sein. Ich bin der frohste Mensch heute. Warum? Warum dürfen wir uns freuen? Weil wir einen Grund dazu haben. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Das ist die große Freude. Jesus ist in die Welt gekommen, um Menschen zu retten, um ewiges Leben zu geben. Wisst ihr, ich war jetzt am Sonntag auf der Arbeit und dann erzählt mir so ein Arbeitskollege so, ja, Ding, ich finde es immer interessant, wie der solche Sachen erzählt, so voll emotionslos, aber wahrscheinlich ist er schon drüber hinweg. Der erzählt mir so, weißt du, die Tochter von meiner Schwester, die ist letzte Woche an Krebs gestorben, die hat den Tumor. Die war 21, sagt er. Habe ich ja schon mal geschluckt. Erzählt es einfach so, ja, die Tochter meiner Schwester ist letzte Woche gestorben mit 21. Dachte ich so, krass. Das ist harter Tobak. Dann habe ich überlegt, wie alt bin ich eigentlich? Ah, 21, gell? Im April werde ich 22. Das heißt, ich hätte jetzt noch gute 3 Monate, ja? Wenn ich wüsste, in 3 Monaten ist mein Leben vorbei. In 3 Monaten war es das. So wie bei dieser jungen Frau, die den Tumor in sich getragen hat, seit sie 6 Jahre alt war, ja? Bis 21. Wer weiß, vielleicht wäre es auch ein paar Jahre vorher schon vorbei gewesen. Ich dachte mir, was mache ich aus meinem Leben? Was würde ich aus meinem Leben machen, wenn ich weiß, ich habe nur noch 24 Stunden zu leben? Was fange ich dann damit an? Denke ich überhaupt weiter? Was passiert überhaupt, wenn ich jetzt morgen die Diagnose bekomme? Tumor, Endstadium. In 3 Monaten ist es aus, das Ganze. Und wir wissen, viele unter euch hatten wir schon in der Familie, in der Gemeinde. Hat jeder, kennt jeder. Was machen wir aus unserem Leben? Wollen wir das ewige Leben ergreifen? Wollen wir an Jesus Christus glauben, um ewiges Leben zu haben? Das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Aber ich liefere euch die Antwort. Wir dürfen, wir können glauben, weil Jesus heute in dieser heiligen Nacht geboren ist. Und dass er geboren ist, das ist erst der Anfang der Geschichte. Das Ende vom Lied ist, dass er gestorben, auferstanden ist, die Sünde besiegt hat, damit wir leben dürfen. Damit ich und du, dass wir ewiges Leben haben, auch wenn wir gestorben sind. Und hätte ich diese Diagnose und wüsste, sobald ich 22 bin, ist mein Leben vorbei, weil Gott mir nur 21 Jahre geschenkt hat, ja? Dann klar, ich wäre erstmal traurig so. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie. Die hätten mich nicht mehr. Aber ich könnte auch sagen, ich kann mich freuen, ja? Und dann würden welche sagen, wie, du kannst dich freuen? Du hast die Diagnose, dass du stirbst. Wie kannst du dich freuen dabei? Der Grund ist, dass dieses Kind in Bethlehem geboren ist, um Sünder wie mir das ewige Leben zu geben. Und das ist Freude. Das ist Freude, das Leben in Jesus Christus zu haben. Und wer es nicht hat, der ergreife es schnell, ja? Der ergreife dieses Leben. Wer es schon hat, freut euch. Freut euch an diesem Tag. Freut euch über das Heil, das ihr bekommen habt, ja? Amen. Ich möchte mit Gebet abschließen. Steht bitte auf dazu, wem es möglich ist.